Herzlich willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer, ich bin Mama von 2 Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Heute geht es um eins meiner absoluten Lieblingsthemen: Neuorientierung, den Sinn im Leben finden, sich trauen, auch diesen Weg zu gehen. Und Karl Edi ist heute zu Gast und berichtet von seinem eigenen Weg, wie es ihm erging, wie er festgesteckt hat, wie er da rauskam und was er jetzt heute macht. Und bleib unbedingt bis zum Ende dabei und hör dir das Outro an. Da gibt es nämlich ein Geschenk von mir für dich. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude und ganz viele Erkenntnisse mit der heutigen Folge. Ich freue mich so, ein Gast am Schafberg, der Karl Edi ist da. Stell dich doch mal bitte vor, wer du bist, was du machst und was dich antreibt.
Ja, hallo Marianne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist eine große Ehre.
Ui. Ja.
Und ja, natürlich erzähle ich gern. Das Thema finde ich ja auch total spannend. Also, es soll ja heute ein bisschen um Orientierung auch geben.
Ja. Ja.
Und das war eigentlich das ganz große Lebensthema meiner ersten Lebenshälfte. Ich habe nicht gewusst, wieso ich hier bin, was ich tun soll in meinem Leben, was ich mit dem Leben anfangen soll. Und das hat mich eigentlich in eine Dauerkrise geführt, am Rande einer Depression. Das eine war so schlecht wie das andere. Jetzt hatte ich immer irgendwelche Jobs, weil es eigentlich egal war. Ich habe nicht gewusst, was mich erfüllt, was ich eigentlich machen soll. Und aus dieser Not heraus habe ich mich dann auf die Suche begeben und habe dann mir viele Dinge angesehen, habe viele Bücher gelesen und habe mir andere Kulturen angeschaut, Religionen studiert. Also ich war sehr, sehr oft in Indien, also in Summe wirklich auch eine lange Zeit, und habe da eine Yogalehrerausbildung gemacht und habe sehr viel meditiert in einem Ashram. Und in Schweden war ich, da habe ich ein Traumseminar gemacht, wo man intensiv mit Träumen arbeiten kann. Und ja, dann mit dem Buddhismus und mit Reinkarnation habe ich mich beschäftigt. Und das, was mich dann extrem inspiriert hat, ist das Huna. Das ist diese hawaiianische Tradition, also eigentlich ein magisches Instrument zur Lebensführung. Und das habe ich dann ganz faszinierend gefunden, weil das ein Lebensmodell oder ein Modell des Menschseins beschreibt, das sehr praxisorientiert ist und auch sehr für mich sehr hilfreich ist. Ja, und all das zusammen, daraus hat sich dann etwas generiert, dass ich irgendwann angefangen habe, Seminare zu geben, weil ich habe gemerkt, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht, sondern es gibt ganz, ganz viele. Viele davon, die gestehen sich das noch nicht so wirklich ein, die leiden halt im Stillen vor sich hin und denken sich, ja, ich muss halt arbeiten bis zur Pension und dann kann ich noch ja, vielleicht 20 Jahre genießen und so. Aber dieses Konzept, das hat mir eigentlich immer, das war für mich eine Schreckensvision und deswegen habe ich mich auf die Suche begeben. Und ja, und seit ungefähr 20 Jahren halte ich Seminare, bin auch Produzent von Neuroentspannungsmusik. Ich mache hier viele Meditationen, also Meditationsproduktionen und leite auch ein Seminarzentrum. Also in Wien hier, die Neurotunes Akademie, da gibt es jede Menge Ausbildungen, die man bei uns machen kann. Entspannungs- und Meditationsleiterausbildung oder Mental- und Bewusstseinstrainerinnen-Ausbildung, Lebens- und Sozialberaterausbildung und so weiter. Also man kann bei uns eine Vielzahl machen, auch spirituelle Seminare. Und das Zentrum gibt es jetzt seit 2021.
Mhm. Ach,
und
erst?
Ja, wir haben mitten in Corona aufgesperrt.
Wow,
ja.
Wahnsinn, super.
Also beim Möbelausstatter, da hatte ich da Möbel eingekauft dafür. Und er hat gesagt, er ist sehr interessant, er bekommt ganz viele Möbel zurück gerade, weil ja alle zusperren. Ja, das war mitten im Lockdown. Und er hat gesagt, du bist der Einzige, der aufsperrt. Und das ist nie so schlecht, wenn man sich antizyklisch verhält. Ja. Mhm. Und mittlerweile ist hier eine ganz tolle Community auch entstanden. Es kommen viele Leute, die sich da kennenlernen. Es bilden sich Freundschaften. Und es ist auch schön, wenn man sich austauschen kann mit Gleichgesinnten, ja, die auch vielleicht ein bisschen anders denken, etwas anderes wollen vom Leben, als nur zu arbeiten und Kinder großzuziehen und dann in Pension zu gehen.
Mhm. Ja. Und es ist so schön, was ihr da eingerichtet habt. Ich durfte es ja schon anschauen. Das ist einfach so schön geworden. Und lief das denn gleich von Anfang an gut oder hat das eine Zeit gedauert, dass ihr euch da...
Naja, unsere Lehrgänge, die haben wir von Anfang an gemacht und die waren sehr gut gebucht von Anfang an. Und wir hatten auch von Unternehmen Aufträge. Also das ist eigentlich von Anfang an was... War es wirklich gut und es war nach kurzer Zeit auch kostendeckend. Ja, und, ja, und jetzt ist Normalbetrieb. Ja, also wir wachsen, haben Zuwachse und es kommen immer mehr Leute. Also das finde ich auch so wirklich schön. Es entsteht da echt eine ganz großartige Community.
Ja.
Ich habe das eigentlich gemacht, so ein bisschen auch aus der Not heraus, weil es so ein Zentrum in Wien nicht gibt, wo es gibt tolle Yoga-Zentren und andere Seminarzentren und so weiter, aber wo man wirklich so eine Community finden kann, wo man sich wohlfühlen kann, das so interdisziplinär, das habe ich eigentlich in Wien so nicht gekannt. Und ja, das ist bei uns jetzt entstanden in der Neurotionsakademie. Ja, und auch die Räumlichkeiten sind sehr, sehr schön. Wir sind ja wirklich glücklich, dass wir das gefunden haben. Das ist ja diese ehemalige Heller Zuckerlfabrik. Da wurden diese Wiener Zuckerl erzeugt, diese länglichen in diesem blau-weißen Einwickelpapier, die sind da produziert
worden. Ich kenne das gar nicht. Ich bin ja nicht aus Wien, die gibt es aber nicht mehr. Ne?
Nee, weil die gibt es schon noch, nur dieses Unternehmen gibt es nicht mehr.
Okay. Ja.
Und seitdem ist das Bürohaus geworden und das immer ganz oben eingemietet. Wir haben da auch eine Terrasse mit einem fantastischen Blick über ganz Wien. Ja, und eine tolle Tonanlage und da machen wir auch viele Meditationen zum Beispiel oder... Es gibt holotropes Atmen oder Trance-Tanzen und dann eben auch spirituelle Seminare, wo man das Bewusstsein steigern kann, wo man sich besser ausrichten und orientieren kann, wo man draufkommen kann, wer bin ich eigentlich, wieso bin ich hier?
Mhm.
Also das ist ja eine Frage, die, finde ich, eine sehr essentielle oder eine sehr spannende ist. Aber viele Menschen stellen sich diese Frage nicht. Mhm. Wenn man auf die Straße geht und jemanden fragt, wer bist du eigentlich und wieso bist du jetzt hier? Wieso bist du ein Mensch? Die meisten würden diese Frage nicht verstehen.
Ja, das ist dann so, ich bin Manager, ich bin Lehrer, ich bin Kassierer, ich bin Mutter von zwei Kindern, weißt du, so die Sachen, aber so dieses wirklich, wer bin ich? Das ist ja gesellschaftlich gar nicht anerkannt, dass du einfach nur bist, sondern du tust etwas und darüber definierst du dich. Ja, und aber du hast das ja vorhin schon mal so erwähnt und ich glaube, das liegt auch zum Teil daran, dass in unserer Gesellschaft sich Menschen auch so über dieses Leid definieren und über dieses Klagen. Ne? Und das ist gar nicht, weißt du, das ist nicht nur dieser Schritt, okay, ich entscheide mich, was anderes zu machen und erfüllt zu sein, sondern es ist ja erstmal, du musst dir erstmal überwinden, okay, dann darf ich aber positive Dinge sagen und die sind ja noch besser als die ganzen negativen Dinge, mit denen ich mich mit anderen Menschen halt auch verbinde.
Ja. Ich hatte ja früher einen Bürojob und da war das manchmal, habe ich das beobachtet, da stehen zwei oder drei in der Küche zusammen und es ist fast ein Wettbewerb, wem es schlechter geht.
Ja, es ist so.
Sie definieren sich darüber.
Aber
dabei finde ich es halt viel spannender herauszufinden, ja, was steckt denn alles in mir, was macht mich denn glücklich, woran habe ich denn Freude, was erfüllt mich denn aus tiefster Seele.
Und vor allem, dass du das darfst.
Ja.
Dass du das darfst, dass du dir das erlaubst, dass du auch einfach nur mal rumsitzen darfst und nichts tun. Ne? Ich meine, das triggert sogar viele Leute, wenn der Partner einfach mal rumsitzt.
Das ist nicht produktiv.
Genau, wir sind hier alle produktiv.
Ja,
und das ist aber so wertvoll, wenn man das mal versteht. Das ist ja dann wieder eigentlich das Bewusstsein, ne? Also, was man eigentlich darf.
Genau. Ja, die meisten Menschen, die stehen ja unter Zwängen das ganze Leben. Also wenn man sich so ein durchschnittliches Leben anschaut, also in der Kindheit und in der Jugend geht es um persönliches Wachstum und um Entwicklung. Man macht eine Schule, eine Ausbildung und da kann man schon ein bisschen mitgestalten, was möchte ich denn? Aber ich glaube, das ist auch noch wirklich zu früh, um sich umfassend zu orientieren.
Ja.
Also man muss sich auch so verhalten, wie die Eltern das erwarten von einem. Mhm. Ja. Und dann steigt man ins Berufsleben ein und gleichzeitig gründen viele eine Familie. Man verschuldet sich dann oft, ein Haus zu kaufen oder zu bauen oder eine Wohnung zu kaufen. Und dann hat man überhaupt nicht mehr die Wahl. Ja, dann muss ich mich um die Kinder, um die Familie kümmern. Ich muss ja schauen, dass meine Karriere weiterläuft. Ich muss ja die Kreditraten bedienen können und so weiter. Und das dauert dann ziemlich lange, bis man aus diesen Zwängen dann befreit ist. Und das ist so, wenn man dann 50 ist, plus minus, ja, dann werden die Kinder langsam Flücke und das Haus ist abbezahlt und meine Karriere habe ich gemacht. Das kann man dann noch absehen, was dann noch möglich sein wird. Und auf einmal ist eine Freiheit da, die hatte man überhaupt noch nie im Leben. Mhm. Und das finde ich jetzt auch so eine spannende Zeit, wenn Menschen sich genau das bewusst machen. Und dann kann man anfangen, darüber nachzudenken, was mache ich denn jetzt?
Aber das macht ja auch Angst, oder?
Ich meine,
das ist ja auch unheimlich. Und wenn man dann nicht weiß, wenn das plötzlich so dieses Gefühl da ist, ich könnte jetzt, an wen wendest du dich? Wer kann dich unterstützen? Ja. Wenn das alles Neuland ist, wo gehst du hin? Wer kann dir helfen?
Ja, und es gibt ja dann auch diesen Pensionsschock, wo dann Menschen wirklich in ein Loch fallen und das Gefühl haben, ich habe keine Aufgabe mehr.
Und die altern dann auch richtig schnell.
Ja, genau.
Das habe ich jetzt schon so oft beobachtet, dass das dann wirklich nicht gut ist. Das ist dann, unser Zahnarzt hat gesagt, eigentlich würde er jetzt gerne in Rente gehen, aber er hat seine ganzen Freunde beobachtet und das ist ja furchtbar. Die kaufen sich eine Yacht, dann schippern sie irgendwo in der Karibik, sind total zufrieden, schicken die ganze Zeit Fotos und nach 3 Monaten ist der Ofen aus, es wird langweilig und dann wissen sie überhaupt nicht mehr, was sie tun sollen. Ja. Und dann hat er entschieden, er arbeitet einfach weiter.
Ja, ist auch eine gute Möglichkeit. Aber ich finde, man sollte schon wirklich nachdenken über sich, was nicht etwas nur aus der Gewohnheit heraus zu tun, sondern was erfüllt mich denn wirklich?
Ja.
Und dann kann man ja noch eine Perspektive dazu stellen. Also im Moment ist in Österreich die Lebenserwartung so Mitte 80 ungefähr wird man im Durchschnitt. Die Frauen ein bisschen älter als die Männer. Und es ist so, dass die Lebenserwartung wahrscheinlich steigen wird. Mhm. Ja. Und also in den USA sinkt sie gerade aufgrund der Lebensweise und der Ernährung und so. Aber man weiß mittlerweile sehr, sehr viel, was den Menschen gesund macht oder wo man lange gesund leben kann, also gesund alt werden kann. Und wahrscheinlich ist es so, dass wenn man jetzt 50 ist, in 50 Jahren wird es sehr viel mehr über 100-Jährige geben, als das jetzt gibt. Mhm. Es gab eine Studie vor ein paar Jahren und da hat man versucht herauszufinden, woran sind denn über 100-Jährige gestorben? Mhm. Und man hat ohne Ausnahme immer eine Krankheit gefunden. Mhm. Und das lässt den Schluss zu, dass es so etwas wie, also eine Todesursache wie die Altersschwäche eigentlich nicht gibt, sondern es ist eine Krankheit. Die Altersschwäche gibt es vielleicht bei 150-Jährigen, aber das kann man noch schwer untersuchen. Ja, das geht noch nicht so. Aber es wird in 50 Jahren wahrscheinlich viele über 110-Jährige und wahrscheinlich viele über 115-Jährige geben. Und das bedeutet, wenn ich jetzt rund um die 50 bin, und wenn ich alles richtig mache, ein bisschen mit der Ernährung achte, mich ausreichend bewege und so weiter, dann habe ich gute Chancen, noch 50 oder 60 gesunde, produktive Jahre zu leben.
Und das lohnt sich da wirklich mal
hinzuschauen. Ganz genau. Und das ist genau der Punkt. Und was mache ich denn dann? Ja, das ist nicht so, okay, ich arbeite noch ein paar Jahre und dann genieße ich die Pension ein paar Jahre und dann ist eh vorbei. Nein, wir haben also mindestens 50 extrem tolle Jahre vor uns und die kann man natürlich mit Sinn füllen. Ja, und dann kommt noch dazu, ich habe jetzt viel mehr Lebenserfahrung als mit 20. Mhm. Darauf kann ich zurückgreifen. Ja. Und dann kann man sagen, jetzt beginnen wir erst mit dem Leben. Ja. Mhm. Also nur mit Kronenzeitung lesen und Zeit im Bild anschauen, werde ich nicht 50 Jahre verbringen. Nee. Ja. Das ist schade drum.
Ja. Nee. Und dann ist es ja diese 5 L's. Liebe, also mit Menschen sich umgeben, die man liebt, laufen, also sportlich bleiben. Leicht essen, auf die Ernährung achten, lernen, immer neugierig bleiben und natürlich das letzte Lachen. Dass man da wirklich achtet und das kriegst du nicht mit Krone lesen und auf der Couch sitzen.
Ja, genau.
Ja, aber und vor allem das Schöne ist ja auch, man muss das ja nicht über Nacht finden, so, was möchte ich machen, sondern das darf ja auch, ich meine, wenn du 50 Jahre hast, dann darf das sogar reifen, das darf ja sogar natürlich, über Jahre reifen, was man machen
und das ist ja auch immer ein Prozess, weil selbst wenn ich das gefunden habe, was mich extrem erfüllt und glücklich macht, wenn ich das ein paar Jahre mache, dann wird es irgendwann auch langweilig und dann muss ich mich neu orientieren.
Und wir verändern uns auch.
Ja,
ich habe mich so viel verändert. Ne? Also ich bin da irgendwie, manche Freunde von mir sagen, ich bin da einfach anders, ne? Ja. Also von der BWL und Marketing gearbeitet über komplett zu Hause 6 Jahre Mutterdasein, dann Fotografie, jetzt Coaching, Yogalehrer. Ich meine, und das darf auch sein, ne? Wir müssen nicht 20 Jahre, 30 Jahre im gleichen Beruf bleiben, ne? Wir dürfen uns da auch wieder verändern und es ist möglich.
Und spannend.
Ja, spannend, das wäre ja so langweilig, wenn nicht. Aber was du sagst, so von wegen, wir werden ja so viel älter. Ich habe gestern gerade was ganz Lustiges gelesen. Die Golden Girls, die waren ja in den 90er Jahren. Ne? Mhm. Weißt du, wie alt die waren?
Mitte 60?
Nein, 50.
Nein. Wirklich?
Ja, die waren 50. Und das hat sich so stark verändert. Ja. Stell dir mal vor, jetzt würde man sowas mit Rentnerinnen drehen und hätte in den Hauptrollen so Michelle Obama, Julia Roberts. Ich meine, das ist einfach überhaupt Jennifer Aniston. Aniston heißt sie, ne? Ich meine, das hat sich so stark verändert. Das ist, wir sind einfach jetzt
noch
mit
50. Die sind auch in den 50ern oder sind die schon 60 oder so?
Ja, ja, sowas so in dem Dreh. Ja. Ne? Ich meine, und die sind ja jung.
Ja, und die schauen toll aus.
Ja, ja, genau. Ja, das hat sich verändert.
Ah, die Golden Girls, die waren schon, die waren 50.
Ja, ich habe es gestern gelesen und dachte so.
Ja, da hat sich wirklich was verändert. Ja. Ja, dieser Prozess wird auch so weitergehen.
Aber du hast vorhin was gesagt und zwar hat das vor, weiß ich nicht, 2 Sendungen schon mal ein Gast gesagt, die hat auch von dieser Huna geredet, von Hawaii. Und ich habe aber nicht nachgefragt, was ist das eigentlich genau, weil ich kenne nur das Ho'oponopono und ich kenne die Massage, die hawaiianische.
Das Lomi-Lomi, die Lomi-Lomi-Massage. Lomi-Lomi, ja, genau.
Genau, Lomi-Lomi-Nui. Genau.
Ja, das ist eine tolle Massage. Und Ho'oponopono ist ein Konfliktlösungsritual.
Das ist so wichtig, also wertvoll.
Ja, ganz, ganz fantastisch.
Ja.
Ja, das ist alles ein Teil von Huna. Also Huna ist wesentlich größer, aber das Modell, das dahinter steht, das Modell des Menschen, wie funktioniert ein Mensch, was ist der Mensch eigentlich, woraus besteht der Mensch, also nicht nur aus dem Körper, sondern aus mehreren Ebenen, aus mehreren Bewusstseinen und das zu erkennen, wie diese interagieren miteinander, dann kann man wirklich sein volles Potenzial ausschöpfen und seine ganze Macht auch entwickeln und mehr leben. Ich habe das 10 Jahre lang erforscht, akribisch. Ich habe damals alle Bücher gelesen, die ich nur bekommen habe. Allzu viele gab es nicht, vielleicht 20 oder so. Und in sehr unterschiedlicher Qualität und hatte einige Lehrer. Und ich habe ungefähr 10 Jahre gebraucht, um die Essenz dieses Wissens da herauszulösen, weil es gibt kein Buch, in dem man auf 200 Seiten lesen kann, worum es dabei geht. Mhm. Also das ist Huna wörtlich übersetzt, bedeutet auch so viel wie, das ist die Lehre des Geheimen, des Verborgenen. Mhm. Und man sagt auch, dass man Huna nicht entdecken kann, sondern man wird von Huna entdeckt. Und ich hatte damals auch so das Gefühl, da hat mich jemand wachgerüttelt damit. Mhm. Und dann nach 10 Jahren hatte ich dann das Gefühl, jetzt habe ich einigermaßen verstanden, worum es geht. Und seitdem halte ich auch Seminare dazu. Also jetzt im Anfang November ist wieder ein Wochenendseminar, wo es darum geht, wie kann ich jetzt meine Visionen, meine Wünsche auch tatsächlich manifestieren im Leben. Mhm. Also das Seminar ist auch bei uns in der Neurotunes-Akademie. Und wir planen gerade eine Seminarreise nach Hawaii. Und wir fliegen im März nach Hawaii für 10 Tage Seminar, 11 Nächte sind das. Also der erste Termin ist schon ausgebucht, das ist Anfang März. Und jetzt haben wir gleich noch einen zweiten dazugelegt und der füllt sich gerade.
Das werde ich mir nachher anschauen. Ja,
vom 20. bis am 31. März. Und da fliegen wir nach Big Island, also das ist die größte Insel. Und da haben wir immer abwechselnd einen Tag Seminar und immer am anderen Tag machen wir einen Ausflug auf der Insel. Und da fahren wir zum höchsten Berg rauf, dem Mauna Kea, der ist 4200 Meter hoch. Da ist im Winter auch Schnee, da sind Observatorien drauf. Und das ist sehr imposant, von Meeresspiegel auf 4000 Meter hoch zu fahren.
Ach krass, das da ist muss man wirklich sich aber gewöhnen, gell? Weil ich habe das in Peru mal gemacht.
Ja,
da
also
die Höhenkrankheit.
Genau, aber wir wandern da ja nicht, sondern wir fahren mit den Jeeps hoch. Ja.
Okay.
Insofern ist das nicht so schlimm.
Und dann wieder runter.
Und dann wieder runter, genau. Aber es ist so ein Abenteuer. Und dann fahren wir zu dem anderen Vulkan, zu dem Kilauea, der bricht seit über 40 Jahren ununterbrochen aus. Also gibt es einen permanenten Lavafluss. Mhm. Dort lebt auch die Göttin Pele. Also da gibt es auch ganz viele sehr spannende Mythen über diese Göttin. Also die das Leben von vielen Menschen sehr divers beeinflusst. Mhm. Und dann chartern wir ein Boot und fahren raus auf den Ozean und schwimmen mit den Delfinen. Mhm. Es kann sogar sein, dass wir eine Whale-Watching-Tour machen, weil die Wale, die ziehen da immer durch und gebären da ihre Jungen auf Hawaii. Da bleiben die einige Zeit und die ziehen immer so im Februar durch, Februar, Anfang März. Und es könnte sein, dass die noch da sind. Und dann fahren wir natürlich auch zu den Walen raus.
Oh, Wahnsinn.
Und einen Tag fahren wir in den Dschungel und zum Wasserfall und zu den Stränden. Und eben jeden zweiten Tag haben wir Seminar und da schauen wir uns diese Huna-Magie an. Mhm. Also wie kann ich magische Prinzipien für mich selber anwenden, für mein Leben anwenden, zum Wohl, zu meinem Wohle, zum Wohle von allen anderen. Mhm. Also ein sehr, sehr spannendes Seminar. Wir haben es auch deklariert als Abenteuer-Retreat. Ja, also wer Lust hat, freuen wir uns.
Ja, aber weißt du, das ist so krass, weil das, wie du sagst, das hat dich gefunden. Und Hawaii und Huna kommt jetzt gerade so auf mich. Meine Tochter ist gerade für ein Jahr in Phoenix, Arizona. Mhm. Und die fliegen Anfang Oktober nach Hawaii.
Ah, cool.
Weil ich gesagt habe, weil ich die Idee hatte, dass wir sie vielleicht Weihnachten besuchen und dann gemeinsam nach Hawaii fliegen, weil das ist ja von da sind es 4-5 Stunden oder sowas.
Ja, von nur San Francisco noch. Fliegt man 5 Stunden.
Ja, ich glaube von Phoenix aber auch. Das sind, glaube ich, nochmal. Aber Weihnachten war halt so teuer, nochmal viel teurer als normalerweise, ist ja schon immer teurer, aber Weihnachten war es nochmal so viel teurer, dass wir das dann verworfen haben. Aber ihre Gastfamilie, meine Verwandtschaft, hat dann gleich gesagt, wir fahren in den Herbstferien mit Aldina. Und dann ist unsere Tochter ein paar Tage hier rumgehüpft. Ich fahre nach Hawaii und ihr nicht. Mhm. Und jetzt letzte Woche war ein Podcast-Gast da, die Dagmar Lewitsch. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Und sie hat mir nämlich davon auch erzählt. Und sie hat mir auch erzählt, dass Hawaii so eine besondere Energie hätte, dass man da einfach aussteigt und man spürt, es ist anders.
Ja, das stimmt, ja. Also es ist wirklich besonders.
Und sie hat von dem Huna geredet, aber ich habe dummerweise vergessen, halt nachzufragen, was das ist.
Ja, das ist sehr komplex.
Also jetzt wissen wir es noch nicht, aber grob. Eigentlich haben wir immer noch keine Ahnung, aber...
Nein, ich habe auch noch nichts gesagt darüber.
Nein, ja, nein.
Nein, das ist grundsätzlich ein sehr komplexes Modell, aber einfach zu verstehen und einfach anzuwenden. Also im Wesentlichen geht es darum zu erkennen, dass man ein mehrteiliges Bewusstsein hat, dass ich nicht nur einer bin, sondern Goethe hat so schön gesagt, es schlagen zwei Herzen auch in meiner Brust. Und wir kennen das auch im täglichen Leben. Mhm. Wir haben oft zwei Strategien, die sich gegenüberstehen. Ja, ich möchte das eine, aber das Gegenteil davon möchte ich auch gerne. Mhm. Ja, ich möchte zum Beispiel etwas für meine Gesundheit tun, ja, und dann möchte ich Bewegung machen, mich gesund ernähren. Und auf der anderen Seite am Sonntagnachmittag auf der Couch mit der Torte ist auch schön, das Leben. Ja. Und das sind wirklich zwei Strategien, die laufen diametral entgegen. Mhm. Und da ist wichtig, das zu erkennen und das hier eine Balance herzustellen. Und dann diese dritte Ebene, das ist das sogenannte hohe Selbst oder auf Hawaiianisch heißt das Aumakua. Und da geht es darum, diese Verbindung aufrechtzuerhalten, diese Verbindung herzustellen. Und das ist oft einmal gar nicht so einfach. Da geht es darum, sich von Schuld zu befreien, sich von allen Konflikten zu befreien, von Ängsten zu befreien. Und da gibt es jede Menge Rituale, die hier sehr wirksam sind, sich zu befreien. Und eines davon ist Ho'oponopono, also dieses Konfliktlösungsritual. Aber da gibt es auch noch diese Kala-Reinigung, die Befreiung von Schuld, Schuldgefühlen, von Ängsten. Und dann gibt es die Pico-Atmung, die Verbindung dieser drei Seine, dieser drei Selbste. Und dann gibt es eben dieses Haipule. Das ist ein Ritual zur Manifestation der eigenen Wünsche. Und das speziell machen wir an dem Seminar im November, Anfang November.
Spannend. Ja, das heißt, du lebst danach. Du hast warst jetzt schon in Indien, hast also die ganze indische Philosophie mitgekriegt. Und dann Hawaii. Machst du da eine Mischung draus aus diesen unterschiedlichen Philosophien oder hast du eine Hauptrichtung und danach orientierst du dich?
Es ist so, dass ich glaube, je mehr man weiß, umso mehr bildet sich daraus heraus etwas Eigenes. Und ich glaube, wir haben mittlerweile 40 Meditations-CDs, die ich besprochen habe. Die Texte sind alle von mir und die sind halt von allen Kulturen auch beeinflusst zu unterschiedlichsten Themen. Und da sind einige 100 CDs dabei, aber auch einige CDs, wo sich das dann vermischt. Ja, das mit Reinkarnation und auch diese Huna-Philosophie. Und teilweise sind die auch deckungsgleich. Also es gibt zum Beispiel gerade in Indien ein Wort, Das gleiche Wort gibt es in Hawaii. Es klingt fast ähnlich und hat exakt die gleiche Bedeutung. Und das ist das Wort Prana.
Ah,
Prana heißt ja so viel in Sanskrit, so viel wie Lebenskraft, Lebensenergie, Vitalenergie, so könnte man das übersetzen. Oder als gleichbedeutend auch mit dem indischen Ki oder Chi. Und das Prana, das heißt auf Hawaiianisch interessanterweise Mana. Krass. Also in Hawaii Mana und in Indien Prana. Ja, aber es ist sehr, sehr spannend, da einzutauchen. Ich bin auch gerade dabei, das Buch fertigzustellen. Das ist so meine Aufgabe, die ich mir gesetzt habe, ein Buch zu schreiben, wo man wirklich auf 250 Seiten lesen kann und verstehen kann, worum es da geht und das auch bei sich anwenden kann. Mhm. Also es hat mein Leben extrem verändert. Es wäre so, als wäre ich 90 Grad abgebogen in meinem Leben.
Wie oft warst du selber schon auf Hawaii?
Ich war erst einmal in Hawaii, ja, und ich hatte auch in Hawaii nicht die Gelegenheit, dort Lehrer zu begegnen. Das war so eine Rundreise, die ich da gemacht habe mit meiner Freundin damals, und die war da sehr erfahren, sehr Hawaii-erfahren. Aber ich hatte in Österreich und in Deutschland einige Lehrer, die sich hier unterschiedlich, aber doch sehr tief und intensiv auseinandergesetzt haben damit. Und da konnte ich sehr viel lernen und eben aus allen Büchern. Und dann natürlich sehr viel aus der eigenen Praxis, wenn man das selber ausprobiert. Ja. Und das, ich glaube, das bleibt nicht aus oder das gehört einfach dazu, bis man dann wirklich sattelfest wird und denkt, ah ja, jetzt habe ich verstanden, genauso funktioniert
es. Ja, weil man muss ja so oft Sachen so oft hören, bis es dann irgendwann Klick macht.
Ja. Ne? Es gibt so einen schönen Spruch vom Søren Kierkegaard und er hat gesagt, das Leben kann nur in der Rückschau verstanden werden, aber es muss vorwärts gelebt werden.
Ja.
Man weiß nie, wo es einem hinführen wird.
Ja, und vor allem, wenn wir, es gibt ein Buch, heißt das Licht auf Tantra von Christopher Wallace.
Aha.
Und der hat da eine Geschichte drin, die fand ich auch so schön. Stell dir einen Mann vor und alles passiert immer genau, wie er das will. Na, er will irgendwie eine Pizza essen, da steht die Pizza. Er will Freunde kennenlernen, bumm, alles ist immer da. Er stellt es sich vor und im nächsten Moment hat er die Sachen. Und es wird langweilig. Und dann fängt er an und macht Fantasy. Denkt sich irgendwelche Fantasy-Geschichten aus, lebt es. Wird auch langweilig, weil ja auch das Ende dann wieder so kommt. Und irgendwann steht da eine Box mit einem Knopf und da steht, okay, wenn du hier drauf drückst, dann hast du alles vergessen, was bisher war und du bist im Zufall.
Spannend.
Und die Frage ist nicht, wird er es drücken, sondern wann wird er es drücken? Weil er wird es drücken. Und in der Welt sind wir.
Das heißt, wir haben schon gedrückt.
Wir haben alle gedrückt.
Wir haben alle gedrückt.
Wir waren da schon, wir haben gedrückt, wir haben uns entschieden, uns hier zu erfahren und halt das, ja, einfach zu erleben. Ja.
Schön. Wir haben auf den roten Knopf gedrückt.
Ja.
Und jetzt ist das Leben spannend.
Genau, mach damit was. Gerade so in der Lebensmitte wie wir. Ne? So, wir haben noch so viele Jahre vor uns.
Ja, so viele produktive Jahre. Ja.
Was wäre so jetzt dein Tipp? Okay, das hört jetzt jemand und denkt sich, ich will das auch. Ne? Ich will dieser Knopf ist gedrückt und ich will das jetzt leben. Was sind so die allerersten Schritte, was man machen kann, wenn man sich entscheidet, okay, irgendwie alles nett, aber ich will eine Veränderung. Wie startet man da los?
Ja, ich glaube, das ist sehr einfach. Man kann sich zum Beispiel eine Liste schreiben mit Wünschen, was man gerne hätte. Und wenn man diesen Prozess macht, ich mache das ja oft mit den Teilnehmern in unseren Lehrgängen, die ersten 10, 15, 20 Wünsche, die sind schnell aufgeschrieben. Und dann wird es kniffliger. Ja, dann weiß man nicht mehr so genau. Und diese Übung, die wir machen, die geht so, dass man 200 Wünsche aufschreibt.
200,
ja. Und das zwingt einem dazu, wenn man das jetzt machen möchte, dass man wirklich intensiv mit sich nachdenkt, was um Gottes Willen soll ich mir denn jetzt noch alles wünschen, wenn ich die Wahl hätte. Ja. Und es ist so, dass so die ersten 10 bis 20 Wünsche, so als Faustregel kann man sagen, die sind mangelmotiviert. Ja. Mhm. Das ist etwas, was ich gerne hätte, was ich unbedingt brauche und ich habe es nicht. Ja. Oder etwas gerne loswerden wollen würde, das mich belastet oder so etwas. Ja. Also etwas aus einem Mangel heraus oder aus einer Disbalance heraus. Dann die nächsten 30, 40, 50 Wünsche, das sind ego-motivierte Wünsche.
Ja. Eieiei,
genau. Sagen, ich brauche es zwar nicht, aber ich wünsche mir eine schöne Villa am See oder weiß ich nicht, Traumurlaube oder ja, irgend so etwas. Das das nett ist, ja, aber ich brauche es nicht unbedingt. Ja. Und wenn ich mir ja was wünschen muss, 200 Wünsche, schreibe ich halt das auf. Und das ist auch absolut okay. Aber wenn man sich dann intensiv in diesen Nachdenkprozess über die eigenen Wünsche hineinbegibt, irgendwann dann so bei Wunsch 70 herum, ja, dann beginnen die wirklichen Wünsche, die aus dem tiefen Inneren der Seele kommen, an die Oberfläche zu kommen, die werden einem da bewusst. Es ist halt wichtig, dass man sich diese Frage immer wieder stellt, wer bin ich denn, was möchte ich denn, was macht mich denn glücklich, womit kann ich vielleicht auch anderen Menschen das Leben bereichern. Das macht mich noch mehr glücklich zum Beispiel.
Richtig, das ist ja viel erfüllender, wenn man noch anderen hilft, als nur für sich selber.
Und da kristallisiert sich dann heraus, wozu bin ich wirklich hier? Und da kann man jetzt keine Abkürzung machen, ich kann nicht gleich bei Wunsch 70 anfangen.
Das wollte ich gerade sagen, ich mache den Shortcut, ich überlege mir, was ist nicht Ego und was ist nicht
mein. Es ist einmal wichtig, dass man selber aufräumt sein Leben, dass man seine Mängel beseitigt und alle Disbalancen beseitigt. Und da kann man also ganz einfach mit dem Hausverstand vorgehen, was ist der nächste logische Schritt, welche Baustelle in meinem Leben gehe ich an, was mich am meisten belastet, am besten die, und so arbeite ich das alles ab und dann fange ich an, mein Leben so einzurichten, dass ich es nett habe, dass ich es schön habe. Es ist unsere eigene Verpflichtung, dass wir ein Leben führen, dass wir uns glücklich dabei fühlen. Ja. Und wenn ich das gut gemacht habe, dann kann ich sagen, okay, was kann ich jetzt für die anderen Menschen tun, womit kann ich das Leben von anderen Menschen bereichern. Ja, dass die anderen Menschen sich denken, schön, dass du da bist, du hast mir sehr geholfen. Es gibt kaum etwas, was so glücklich macht wie dieses Gefühl. Der Gerald Hüther, ein deutscher Gehirnforscher, der sagt, dass aus der Sicht des Gehirnforschers das, was wirklich nachhaltig glücklich macht, das ist etwas für andere Menschen zu tun.
Und was zu verändern. Ne? Aber das kann dann auch schon wieder erschlagend sein, ne? Wenn man das Gefühl hat, man soll jetzt hier die Welt retten. Ne? Das sind dann so große Sachen. Aber das finde ich gut, dass du sagst, erstmal sich selber. Das ist ja wie im Flugzeug, erstmal selber die Maske aufsetzen.
Ja, genau, das ist eine wunderschöne Metapher.
Kraft kommen. Und dann kann man auch andere unterstützen wieder.
Es gibt so eine schöne Metapher auch, so ein dreistufiger Entwicklungsplan. Man beginnt aus einer Opferhaltung, da ist man Spielball der Umstände, man muss sich nach der Decke strecken und so weiter. Und wenn man sich weiterentwickelt, kommt man irgendwann in die Stufe, wo man Schöpfer ist. Ja, dann kann ich habe mein Leben selber im Griff, ich kann mein Leben selber gestalten, ich kann mir Wünsche erfüllen, ich kann ein Leben führen, das mich glücklich macht. Und das ist schon ganz toll, wenn man diese Stufe erreicht hat. Und die nächste Stufe, also zuerst Opfer, dann Schöpfer und die dritte Stufe, dann wird man zum Diener. Und dann stelle ich mich in den Dienst der anderen Menschen. Was kann ich tun? Was ist in mir? Welche Fähigkeiten habe ich, die ich anderen Menschen zur Verfügung stellen kann? Und da beginnt man wirklich glücklich zu werden. Und auch hier kann man keine Abkürzung machen. Ja? Ich kann nicht sofort als Diener anfangen, sonst bleibe ich im Mangel stecken. Das geht nicht.
Ja, weil dann ist es richtig. Aber was ich auch ganz spannend finde mit den Wünschen, ist es wahrscheinlich in dieser ersten Phase drin, was ich schon oft erlebt habe, das sind dann Sachen, die man, weiß ich nicht, in der Vergangenheit gemacht hat. Viele versuchen ja dann auch die Vergangenheit zu wiederholen. So, das hat mich vor 20 Jahren glücklich gemacht. Deswegen, ich habe keine Idee, mache ich das halt wieder, ne? Dass man sich da, ist das denn auch ein Mangel oder ist das?
Kann sein, aber es schadet ja nicht, wenn man diesen Wunsch auch definiert und sich versucht, diesen Wunsch zu erfüllen. Man merkt dann relativ schnell, wenn der realisiert ist, ob es noch ist, ob mich das noch immer glücklich macht oder nicht. Und wenn nicht, dann habe ich zumindest Selbstvertrauen gesammelt, weil ich habe mir wieder einen Wunsch erfüllt, ob ich den dann brauche oder nicht. Das ist dann gar nicht so wichtig, aber ich habe Selbstvertrauen getankt. Ja. Und das macht Mut für den nächsten Wunsch. Okay, ich kann was. Ich habe Kräfte in mir.
Ich gehe demnächst einige Sachen. Ich mache gerade so viel. Mein Sohn lacht, weil ich irgendwie jetzt eine Phase jeden Tag irgendwas gebucht habe von 125er-Schein machen und Vespa fahren.
Oh, cool. Sehr gut.
Ja, ich finde das so nett. Beim Yoga hat mich immer eine mitgenommen. Dann habe ich mich angemeldet für Stimmbildung in der VHS.
Fantastisch.
Und Harmonium im Februar.
Ah, wunderbar.
Toll, oder?
Toll, eine tolle Kombination.
Und ich mache eine Sadhana mit zu Kali, göttlichen Kali.
Ah, sehr schön.
Ja. Also mein Sohn war schon am Lachen, so mit was kommt sie heute wieder? Aber irgendwie ausprobieren, das geht ja auch, weißt du, ich meine, ich habe, vor einem Jahr habe ich mit Trommeln angefangen und dann im oder wann war das, weiß ich nicht mehr. Und dann nach einem halben Jahr habe ich festgestellt, ach, das ist es doch nicht, ne? Und dann probiere ich halt wieder was anderes aus.
Das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit, ja. Ja. Man kann so viel ausprobieren und irgendwann ist was dabei, was einem taugt, was einem fasziniert.
Und man darf halt auch wieder loslassen, weil dann mein Sohn fing dann gleich an, jetzt hast du dabei die Djembe gekauft, ne? Und warum machst du das jetzt nicht weiter? Und ja, dann war ich, naja, ich hatte mir das halt anders vorgestellt. Ne?
Ja,
ich
dachte, wir lernen, kann man ja wieder verkaufen. Ja.
So, genau, verkaufe ich wieder und mache dann einfach.
Aber es ist eine tolle Erfahrung, so, ich habe das probiert, ja.
Ja,
es hat vielleicht Spaß gemacht, aber
ich möchte
mein Leben nicht weiter damit verbringen, ist auch eine gute Erkenntnis.
Ja, und dann loslassen, das ist ein Riesenthema, glaube ich, dieses Loslassen.
Da kann ich mich anderen Dingen zuwenden, ja, dann bin ich wieder frei.
Ja, ja, sehr spannend. Mhm. Aber hättest du noch so einen ultimativen Tipp für die Hörerinnen?
Ja, also ich glaube, das, was wirklich der bestimmende Faktor ist, ist, wie sehr wir angebunden sind an unsere höhere Ebene. Mhm. Das ist diese Ebene, die uns führt, die Konstellationen gestaltet in unser Leben, die uns durch das Leben führt. Je mehr wir diese Ebene mit einbeziehen, darum bitten, geführt zu werden, es ist nur zu unserem Besten in jeder Hinsicht. Mhm. Und je mehr man angebunden ist, umso leichter wird das Leben, umso weniger hat man das Gefühl, ich muss jetzt selber aktiv werden, sondern die Dinge fügen sich. Und darum ist immer wieder mal gut, in die Stille zurückzukehren, bei sich zu sein, wenn das auch nur wenige Minuten am Tag sind, vielleicht vor dem Aufstehen in der Früh oder vor dem Einschlafen am Abend. Mhm. Das sind immer gute Möglichkeiten. Und das ist auf lange Sicht gesehen, glaube ich, etwas sehr Essentielles oder wirklich etwas sehr Hilfreiches. Mhm. Und das kostet auch nichts, ja, und dauert nicht lange. Aber sich immer wieder mal mit seinem Inneren zu verbinden.
Mhm. Superschön. Dann ich danke dir, dass du das auch heute alles geteilt hast.
Ja, ich danke dir sehr für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht.
Dankeschön.
Vielen Dank, Marianne.
Oh, das war heute eins meiner Lieblingsthemen. Und das beschäftigt mich ja auch sehr viel. Da habe ich auch schon sehr viele Frauen in dem Bereich begleitet. Neuorientierung, sich wiederfinden, sich wieder mit seinen Wünschen verbinden und überhaupt wissen, was will ich überhaupt? Was will ich wirklich, ohne meine Vergangenheit zu wiederholen? Was ist der Sinn in meinem Leben? Boah, so spannend. Und jetzt kam mir ganz spontan eine Idee. Und zwar, ich habe auf meiner Website marianneschnitzler.com ein Tool, dass du dich direkt in meinem Kalender eintragen kannst für ein 30-minütiges, kostenloses Kennenlerngespräch. Komplett unverbindlich, komplett kostenlos. Das heißt, ich lade dich herzlichst ein, dass du dich einträgst, am besten jetzt direkt, und wir einfach mal sprechen, wie es dir geht. Gemeinsam reflektieren, und ich kann dir sicher direkt auch ein paar Tipps mitgeben, je nachdem, wo du gerade stehst. Also, nutz die Chance und trag dich jetzt direkt in meinem Kalender ein. Ich freue mich total auf dich. Und dann vielen Dank, dass du wieder bis zum Ende zugehört hast. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du ihn abonnierst und wenn du mir auch ein paar Sternchen schenkst. Mein Sohn beurteilt immer, wie groß ein Podcast ist, indem er schaut, wie viele Sternchen er schon hat. Und wenn du ihn natürlich auch deinen Freundinnen weiterempfiehlst, nur so kann ich wachsen. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche, voller Inspiration, voll positiver Energie. Alles Liebe, deine Marianne.